Robert Browning, Der Rattenfänger von Hameln. Nahe Hannover im norddeutschen Land, da liegt ein Ort, der ist Hameln genannt. Die südlichen Mauern der Stadt umschwellen des Weserstromes klare Wellen. Du sahst wohl niemals so lieblichen Ort, doch gab es zur Zeit der Erzählung auch dort, vor nahezu 500 Jahren, ein ganz abscheulich Gebaren von einem Ungeziefer mit nie ermüdendem Kiefer. Ratten, 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 sie fochten mit Hunden und töteten Katzen. Sie bissen die Kindlein in den Wiegen und ließen nicht Speck noch Käse liegen. Sie fraßen dem Koch selbst in Küche und Keller Gebratenes und Gesalzenes vom Teller. Sie bauten die Nester, wollt ihr es glauben, in den besten Staats- und Sonntagshauben. Und saßen gemütlich beim Abendtee die Frauen des Städtchens, ach, o oh weh, da kam dann ein Poltern, ein Schreien und Quieksen, dass keine blieb länger am Tische sitzen. Da liefen alle, groß und klein, einmal zum Rathaustor hinein und schrien, der Bürgermeister ist ein Tropf, und der Stadtrat hat nicht Herz noch Kopf und denkt in seinem Unverstand, wir kaufen solch kostbar Gewand aus Zobelpelz und Leinewand für Puppen, die nicht mal verstehen, wie dem Getier zu Leib zu gehen. Glaubt ihr, weil alt und wohl beleibt, dass euch zu tun nichts übrig bleibt, als in dem Staatskleid auszuruhen? Wacht auf, ihr Herrn, wir fordern nun, dass ihr uns helft in unserer Not. Wir schwören sonst, so wahr wir leben, wir werden euch den Abschied geben. Wem musste solches Drohen nicht schrecken? Die Herren bebten all vor Schrecken. Sie saßen zu Rate, wohl eine Stund, der Bürgermeister tat auf dann den Mund.
Wohl um einen Spottpreis gäb ich mein Gewand, wär ich nur aus diesem verwünschten Land. Vergeblich zerbrech ich mir den Kopf und bin doch wahrlich sonst kein Tropf. Was hilft es, das Hirn so anzustrengen, das meine, es schmerzt schon zum Zersprengen? O, nur eine Falle doch für diese Ratten!
Ob es wohl die Worte verursacht hatten, es tönt an der Türe ein leises Tappen.
Bewahr uns, was ist das?
So rief ganz heiser der alte erschrockene Bürgermeister. Wie er so dasaß inmitten der Herren, da bot er nicht gerade ein Bild zum Verehren. Er war wohl am fettesten unter allen, doch auch am kürzesten ausgefallen, und sein Auge, das blickte so glanzlos und trüb, wie eine Auster, die auf dem Teller verblieb. Nur wenn ihm sein Magen zu schaffen machte und er an das kommende Essen gedachte, an Schildkrötensuppe, gespickten Ziemer, bekamen sie wohl einen feuchten Schimmer.
»Ach«, rief er, »war das nur ein Knistern der Matten? Oder wohl gar die entsetzlichen Ratten? Mir geht keine Arbeit heut mehr vonstatten.«
Als er sich erholet von seinem Schrecken, versucht er die kurze Figur zu recken und rufet mit lauter Stimme, »Herein!« Nur kam, war es Wirklichkeit oder nur Schein, es wäre wohl manchem geworden bange, ein Mann, der so dünn wie eine Hopfenstange. Die Haut war braun und wild das Haar, das Antlitz jedes Bartes bar, die blauen Augen scharf und stechend, die schmalen Lippen immer lächelnd, halb rot, halb blau war sein Gewand, man kannte weder Stadt noch Land, wo solche Tracht zu Hause wär. Da rief vom Hohen Rat ein Herr,
»Hat denn das Grab sich aufgetan? Und kommt mein Herr Ururgroß an, uns heute zu besuchen?«
Der Mann begrüßte nun die Herren.
»Wollt ihr es freundlich mir gewähren, hier auszuüben meine Kunst? Ich kann, ihr Herren, mit Vergunst, was unter dieser Sonne lebet, was kriechet, flieget oder schwebet, durch einen Zauber nach mir ziehen, dass keins verbarg mehr zu entfliehen, doch üb ich meinen Zauber nur an Schädlichem in der Natur, an Molchen, Kröten, Ratten, Schlangen, weil solche ich vermag zu fangen bin ich ringsum im ganzen Land als Rattenfänger wohl bekannt. Doch nennet man mich auch, ihr Herren, den Pfeifer diesem Ding zu ehren. Hier wies er auf ein buntes Band, das er um seinen Nacken trug. Es hing an dessen unteren Rand ein Instrument, als wie zum Pfeifen, und das er mit den Fingern schlug, als bebe in ihm jede Fieber, ihm Töne zu entlocken wieder. Ich bin zwar nur ein armer Mann, der nicht viel mehr als spielen kann, doch rettete ich letzten Mai die Herren in der Tartarei von blutdürstigen Mückenschwärmen. In Asien gab's gewaltiges Lärmen von fürchterlichen Vampirscharen, die bald durch mich vernichtet waren. Und was euch jetzt so also quält und schier das Leben euch vergällt, die Ratten sollen bald verschwinden. Doch müsset ihr euch streng verbinden, mir 1000 Goldgülden zu geben. Wollt ihr's, soll kein Rat mehr leben.
1000 nur, wohl 50.000,
so tönt es in dem Saale brausend, vom Stadtrat und dem edlen Haupt, das aller Not ein Ende glaubt. Der Pfeifer schritt zur Straße nieder, ein stilles Lächeln um den Mund, als kenne er die Macht der Lieder, die nun bald allen würde kund. Und wie wohl Kerzenflammen flimmern, wenn man drauf Salz geworfen hat, begann's in seinem Aug zu schimmern. Bald grün, bald blau, bald hell, bald matt. Die Lippen spitzten sich zum Blasen, und eh viel Laute noch entflohn, ertönt ein eigenartiger Ton. Wie mühsam unterdrücktes Rasen, der Ton schwillt an zum lauten Surren, und aus dem Surren wird ein Murren. Dann stürzten auch aus jedem Haus die Ratten scharenweis heraus. Große Ratten, kleine Ratten, glänzend braune und die matten, fette und auch hagere, kugelrunde, magere, ernste Alte, junge Gecken, Kinder, die sich spielend necken, Väter, Mütter, Onkel, Tanten, ganze Scharen von Verwandten, alle laufen wie zum Tanz. Geringelt bald, bald lag der Schwanz, Herren mit gewichstem Bart, Damen von ganz zarter Art, Brüder, Schwestern, Männer, Weiber, alle steckten ihre Leiber, als ginge es um Tod und Leben, all dem Pfeifer nach sich streben, all dem Pfeifer still von Gass zu Gasse, die Ratten nach dichter Masse, bis sie zum Weserfluss gekommen, der diente keiner Ratt zum Frommen. Es gab dort große, bittere Not, sie alle fanden ihren Tod. Nur einer, die wie Cäsar kühn, gelang es mühsam zu entfliehen, sie kehrte heim ins Rattenland. Vielleicht dem Leser unbekannt, erzählte unter vielen Klagen, was sich mit ihnen zugetragen.
Wir hörten bei dem ersten Pfeifen das Schneiden wie von Schinkenstreifen, zerstoßen wie vom feinsten Obst, davon der Saft in Strömen floß, von großartigen Konserventräumen, die wir sonst nur erschaut in Träumen, wurden die Riegel weggeschoben, aus Ölflaschen der Kork gehoben, von Butterfässern sprang der Reifen, und jemand nah als wie zum Greifen rief uns mit süßer Stimm ins Ohr, ihr Ratten kommt nun all hervor. Ein Ende hat's mit eurem Jammer, es ward die Welt zur Speisekammer. So kommt und knuspert, beißt und schleckt, für immer ist der Tisch gedeckt, und gerade als ich vorwärts sprang und mich auf eine Torte schwang, wich alles unter meinen Füßen, elendig hätt ich sterben müssen. Doch schwamm ich wie um Tod und Leben, euch diese Nachricht noch zu geben.
Das war eine Freude in der Stadt. Man läutete mit den Glocken, der Bürgermeister und sein Rat, wie konnten sie alle frohlocken. Der Erstere rief,
herbei nun all, herbei, ihr Zimmerer und Schreiner, verstopfet, verklopfet die Löcher all, erlaubet der Ratten nicht einer zurückzukehren in unserer Stadt.
Zuerst, wenn ich bitten darf, Herr Rat, entledigt euch eurer Schulden und gebt mir die 1000 Gulden.
1000 Gulden für solch einen Wicht?
Der Bürgermeister ward blau im Gesicht. Und so erging es den anderen Herren, dass sie sogar viel diniert und suppiert, wenn über die Rattennot sie sinniert. Die Fässer im Keller waren geleert und Medoc und Clarit längst aufgezehrt.
Wie schön, wenn man mit des Spielmannes Sold sie füllen dürfte mit Rheinweingold.
Mit solch einem hergelaufenen Mann, der wie ein Zigeuner zu ihnen kam, braucht man doch keine Umständ machen.
1000 Gulden, das wär ja zum Lachen. Im Ernste, habt ihr doch das nicht gemeint? Unser Geschäft ist zu Ende, lieber Freund. Wir sahen's ja alle, die Ratten sind tot und machen uns fürder keine Not. Doch wollen wir gern uns erkenntlich zeigen. Ein gutes Trinkgeld wert euer eigen und 50 Gulden noch auf die Reise.
Wie dünken die Herren so klug sich und weise? Nun sah man auf einmal sich verwandeln den Mann, der die Stadt von den Ratten befreit. Ich bitt euch, ihr Herren, nicht mit mir zu handeln, und auch zum Warten habe ich keine Zeit. Noch heute muss ich nach Bagdad reisen, zum Koch des Kalifen, er lud mich ein, das Beste mit ihm zum Mittag zu speisen, sein ehrengeschätzter Gast zu sein, weil ich ihn befreiet von Skorpionen, die sich in der Küche ein Nest gebaut, ließ ich schon dorten mich fürstlich lohnen, so seid auch gewiss ihr Herren vom Rat. Bin ich gleich nur einer und ihr mit vielen, reizt fürder ihr noch meine Leidenschaft, so will ich euch solch ein Stücklein spielen, das Herzeleid euch und Jammer schafft.
So pfeif uns solch ein Stücklein doch, ihr hergelaufener Vagabund. Wir sind wohl mehr noch als ein Koch. Und noch einmal tun wir euch kund, wenn ihr uns zu beleidigen wagt, seid ihr aus dieser Stadt verjagt. Nun seht, wie euch das Drohen gelingt, und blast die Pfeife, bis ihr sprengt.
Nun schreitet wieder zur Gasse nieder mit bösem Lächeln der Pfeifer. Die dünnen Lippen erst leise nippen, dann blasen das Rohr sie voll Eifer. So süße Weisen die Häuser umkreisen, wie man sie noch niemals gehöret. Es hallen die Lieder im Herzen wieder, weh denen, die sie betöret. Nun folget ein Rennen, ein Haschen, ein Laufen, es nahen die Kinder in hellen Haufen. Wie setzen sie zierlich die Beine, Holzschuhe schlagen die Steine, es lachet wohl allen das Herz in der Brust, sie klappen die Hände in seliger Luft, und wie sich wohl Tauben gebaren, wenn man ihnen frische Körner gestreut, so schwärmen die Kinder in Scharen, in lichtem und dunkelem Kleid. Herzige Knaben und Mägdelein, mit braunen und blauen Äugelein, mit dunklen und blonden Locken, sie nahen mit lautem Frohlocken. Sie jauchzen, sie plappern, sie plaudern und lachen und suchen sich all an den Spielmann zu machen. Der Bürgermeister stand starr und stumm und die Ratsherren alle so still und dumm, als ob sie aus Holz geschnitten wären. Es wagte auch keiner, den Kindern zu wehren, die lachend und plaudernd vorwärts schritten, den bunten Spielmann in ihrer Mitten. Die Herren, die erst so sicher waren, wie litten sie jetzt und Folterqualen, als plötzlich der Spielmann die Stadt verlassend zur Weser sich wandte, zitternd, erblassend, sahen sie die Kinder zum Wasser gehen, und glaubten im Geist schon ihr Grab zu sehen, als plötzlich die Schar sich seitwärts schob, dorthin, wo der Koppelberg sich erhob. Das Steigen wird ihm nun den Atem erschweren, jetzt muß er doch auf zu pfeifen hören, und unsere Kinder kehren zurück. So riefen sie alle voll hohem Glück. Steil stehet der Berg, die Kinder davor, da öffnet sich plötzlich ein weites Tor. Hinein geht der Spielmann, die Kinder ihm nach, dann schließet der Berg sich mit lautem Krach. Ein einziger Knabe nur blieb zurück, blieb ausgeschlossen von Lust und Glück, das allen den Kindern der Spielmann verhieß, als wunderbar süß er die Flöte blies.
Die Schuld lag an meinen lahmen Füßen, dass ich zurück hab bleiben müssen. Und niemals vermag ich mehr mich zu freuen. Möcht auch bei den anderen Kindern sein, möcht leben wie sie so herrlich und schön, wie wir es im Liede des Spielmanns gesehen.
So hörte man ihn oft traurig sagen, auf alle die teilnahmsvollen Fragen.
Der Spielmann versprach, in ein Land uns zu führen, wo alle die Vöglein musizieren, wo Früchte so goldig, so reif, so schön, auf allen den Zweigen der Bäume zu sehen, wo Blümelein duften, so süß, ach so süß, wie einst in dem herrlichen Paradies, kristallklare Bächlein, lieblich rauschen und freundliche Grüße mit Kindern tauschen, die Pferde mit Flügeln sich aufwärts schwingen und schnell wie die Rehe die Hunde springen. Auch sprach eine Stimme, so hold und so mild, bald wird dir dein Schmerz in dem Fuße gestillt. Da plötzlich stellt er das Pfeifen ein. Ich fand vor dem Berge mich ganz allein, muß immer noch hinkend an Krücken gehen und werde nun niemals die Wunder sehen.
O Hameln, o Hameln, du arme Stadt! Gar manchen noch außer dem Hohen Rat fiel jetzt wohl der Spruch aus der Bibel ein. Es würde um gar vieles leichter sein, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu zwingen, als Reiche wohl in das Reich Gottes zu bringen. Nach Norden und Süden, nach Osten und Westen, sandte der Rat jetzt die Boten, die Besten, den Spielmann zu suchen an allen Orten, ihm zu versprechen mit Hand und mit Worten, des Goldes und Silbers ganz nach Begehren, wenn er nun bald möchte wiederkehren, die Kinder zu bringen, die Teuren, die Lieben, die er so rätselhaft ihnen vertrieben. Doch keiner der Boten hat je ihn gefunden. Es blieben der Spielmann, die Kinder, verschwunden. Die Straße, durch die sie zuletzt noch geschritten, als alle das furchtbare Leid erlitten, die wird zur Erinnerung in Stadt und Land die Straße zum bunten Spielmann benannt. Dort kann man noch heute geschrieben es sehen und an einer Säule die Worte stehen, dass 1376 am Juli 20 und 2 die Entführung der Kinder geschehen sei. Es durft hier auch niemand hinführo es wagen, zu pfeifen und gar wohl die Trommel zu schlagen, denn wo man zuletzt noch die Kinder gesehen, sollt alles gar stille und einsam stehen. Doch gab man die Tat in Farben bunt an einem Kirchenfenster kund, dort steht es bis heute in Bildern geschrieben, wo einstens die Kinder von Hameln geblieben. Nun hörte ich einmal von seltsamen Leuten, die ferne in Siebenbürgen leben, die ihre Gewohnheiten rückwärts deuten auf, was sich in ihrer Kindheit begeben. Sie kamen auf einmal aus Nacht und Graus zusammen aus dunkler Erde heraus, in die sie auf längere Zeit verbannt, aus Hameln, der Stadt im Hannoverland. Doch wussten sie nie, warum es so war. Uns allen jedoch ist es sonnenklar, dass dieses die Kinder gewesen sein müssen, die sie noch heute in Hameln vermissen. Und wem die Geschichte gefallen hat, vernehme zum Schluss noch den guten Rat. Wenn sich auch bei uns mal ein Spielmann zeigt, ob trommelt, ob pfeift er oder geigt, ob er uns fanget Mäus oder Ratten, wir müssen ihm halten, was wir versprochen hatten.